Er war unter anderem Abteilungsleiter Getreidetechnik bei der Firma Ulmer Spatz. Er ist Bäcker und Konditormeister. Er war viele Jahre lang Mitglied des Bäckereitechnologieausschusses der Arbeitsgemeinschaft für Getreideforschung in Detmold, Berufsschullehrer. Er hat Chemie studiert und die Hochschule Fresenius in Wiesbaden verlassen als Chemotechniker. Und er ist seit 2007 im Ruhestand. Und der Springer-Presse kann ich entnehmen, dass er Deutschlands Exportschlager ist. Denn er war tätig in Nordmazedonien, in Äthiopien, in der Türkei, in China, in Tansania, in Kasachstan, in Usbekistan, in Kirgisistan, Rumänien, Mexiko, Bolivien, Bosnien-Herzegowina, Indonesien und in Oberschwaben. Herzlich willkommen, Hans-Herbert Dörfner.
Schön, dass ich hier bin. Vielen Dank für die Einladung.
Herr Dörfner, Sie wurden im März 1944 geboren, also ungefähr anderthalb Jahre vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs.
Ja.
Was ist da Ihre erste Erinnerung?
Die Erinnerung ist immer wieder durch Erzählungen meiner Mutter aufgefrischt worden. Ich habe am 6. Dezember 1944 den Angriff auf meine Heimatstadt im Universitätshauptgebäude im Luftschutzkeller verbracht, verpackt in einem Waschkorb mit vielen Windeln. Und die Stadt wurde damals zu über 80% zerstört. Und daraus resultierten dann auch entsprechende Versorgungsschwierigkeiten und die ganzen Lebensformen, die haben mich in meiner Kindheit sehr früh geprägt. Das ging weiter mit der Schule. Wir haben in der Schule ausgebombte Schulräume gehabt. Wir hatten behelfsmäßige Tische. Und was das Lehrpersonal anging, es haben uns die unterrichtet, die vom Krieg übrig geblieben waren. Und das waren mitunter nicht die besten Pädagogen. Mhm. Was mir noch geblieben ist, wir standen in den Pausen an. Neben unserem Schulranzen hatten wir auch ein Kochgeschirr dabei. Und dieses Kochgeschirr wurde dann von der amerikanischen Armee gefüllt mit Lebensmitteln, die wir im Schulhof verspeist haben. Warum war das so? Weil es auf dem freien Markt nur ganz wenige Dinge gab, die man sich kaufen konnte.
Und wie ging es dann weiter?
Ja, die Schule war, wie gesagt, behelfsmäßig. Die Lehrer und die Lehreinrichtungen waren zum großen Teil nicht optimal. Ein Unterricht, wie man ihn heute kennt, war faktisch unmöglich. In der Turnhalle wuchsen Birken, weil das Dach kaputt war. Mhm. Und es war keine Halle, es war eine Mischung aus Spielfeld und Trümmerhaufen. Und da haben wir unsere Turnübungen gemacht. Und im Unterricht selbst, ich sage mal anspruchsvollen Unterricht wie Physik und Chemie, gab es überhaupt nicht, war überhaupt nicht möglich. Und ich habe dann im Alter von 14 Jahren meine Schule erfolgreich abgeschlossen. Und die Zeit unmittelbar davor war vielleicht geprägt von meinem Elternhaus. Mein Vater hatte einen eigenen Handwerksbetrieb und für uns stand fest, dass man mit dem Handwerk in dieser etwas merkwürdigen Nachkriegszeit wohl am ehesten über die Runden kommt. Mein Vater war auch in der Innung aktiv, war Lehrlingswart und so hat man mir dann auch geraten, einen Handwerksberuf zu erlernen. Ich habe den Beruf des Bäckers erlernt. Warum? Das kann man auch wieder festhalten. Mein Großvater war Bäcker und ein Verwandter von uns hatte eine eigene Bäckerei. Ich konnte im Vorfeld diese Bäckerei schon mal sehen und auch dort mitarbeiten. Und dann war das Interesse an diesem Beruf, an dem täglich frische Backwaren hergestellt wurden, die man auch essen durfte, sehr groß. So, und das hat dazu geführt, dass ich dann eine Lehre einging, 3 Jahre in einem sehr modernen, damals sehr modernen Backbetrieb, der schon Backwaren frostete und diese Backwaren dann im Vorrat hatte, um Spitzen abzufedern. Eine Technik, die heute verfeinert überall gebräuchlich ist.
Und wann werden die Backwaren gefrostet, wenn sie halb ausgebacken sind?
Nein, die wurden damals nach dem Backen tief gekühlt.
Nach dem Backen?
Ja, also sie waren vollständig gebacken und man hat sie lediglich noch mal kurze Zeit aufgebacken, um den Röchelzustand, die Verzehrseigenschaften wiederherzustellen für den Konsumenten.
Vielleicht haben Sie gesehen, da oben hängt mein Gesellenbrief. Ich bin nämlich gelernter Konditor. Aber ich kann mich an fast nichts mehr erinnern. Genau genommen war ich nach meiner Ausbildung so verwirrt, dass ich Erdbeeren nicht mehr von Himbeeren unterscheiden konnte. Deswegen ist es gut, dass ich nicht in Ihre Fußstapfen da getreten bin und was ganz anderes gemacht habe. Aber wie war das denn damals, eine Ausbildung zu machen? Da waren Sie sehr jung. Ja. Damals standen die Bäcker ja sehr früh auf.
Ja.
Heute ist das anders.
Ja.
Um wie viel Uhr mussten Sie denn morgens in der Bäckerei stehen?
Also konkret, ich habe um 6 Uhr angefangen im ersten Lehrjahr, um 5 Uhr im zweiten Lehrjahr und im dritten Lehrjahr ging es dann richtig zur Sache. Da war das Feld offen, da haben wir nachts gearbeitet, da haben wir auch mal Arbeitszeitschutzgesetz hin und her 12, 14, 15, 16 Stunden an einem Stück gearbeitet, gerade insbesondere vor Feiertagen. Mein Lehrmeister sagte immer, ein Bäcker ist nicht da, um Feste zu feiern, sondern um Feste zu arbeiten. So, das war der Leitspruch, den ich mir dann zu Herzen genommen habe. Und die Kollegen mit mir haben also das alles durchgehalten. Wir haben da doch sehr, sehr hart gearbeitet. Es war viel händische Arbeit. Der Maschinenpark war noch nicht so ausgeprägt, wie das heutzutage der Fall ist. Und wenn man dann seine Arbeitszeit beendet hat, war man rechtschaffen müde.
Und können Sie sich noch erinnern, was es da als, heute würde man sagen, Ausbildungsvergütung gab?
Ja, da war ich furchtbar stolz. Im ersten Lehrjahr gab es 10 D-Mark die Woche, im zweiten Lehrjahr 15 D-Mark und im dritten Lehrjahr 20 D-Mark die Woche.
Und dann haben Sie einige Jahre lang als Bäckergeselle gearbeitet?
Nein, ich habe während meiner Bäckerlehre auch immer wieder die Waren, die wir erzeugt haben, mittels Fahrrad zu den Kunden gefahren. Das war damals üblich. Heute ist das fast wieder im Trend. Lastenfahrräder, Lastengrößen, ja. Es war ein glücklicher Zufall, dass ich jeden Tag frische Brötchen in eine Konditorei gefahren habe. Dort in dem Kaffee wurden unsere Brötchen dann weiterverarbeitet zu belegten Brötchen und haben die Kunden beim Frühstück dann die frischen Brötchen gegessen. Und dieser Konditormeister, den ich täglich beliefert habe, der kam auf mich zu und hat gefragt, ob ich nicht noch eine Konditorlehre dranhängen will. Und das war für mich insofern verlockend. A, haben die Konditoren andere Arbeitszeiten und es geht etwas, wie soll ich sagen, zielstrebiger zu. Man weiß genau, wie viele Torten herzustellen sind und dieses Ad-Hoc-Geschäft ist mehr kanalisiert. Und das hat mich dann so gebracht, weil auch die Konditoren damals unter dem Eindruck standen, sie hätten ein größeres Fachwissen wie die Bäcker. Sie hatten auch ein gewisses Standesbewusstsein. Die Konditoren haben sich über die Bäcker gestellt. Das Ganze hat mich dann gereizt. Ich habe dann eine 2,5-jährige Konditorenlehrzeit angehängt und habe diese erfolgreich abgeschlossen.
Und als Konditor gab es auch mehr Geld in der Ausbildung?
Ja, das ist richtig. Aber was ich nicht wusste, weil ich nur werktags die Brötchen dahin gefahren habe, es war in der Konditorei üblich, dass man 7 Tage die Woche gearbeitet hat, weil das Café am Sonntag offen hatte. Wir haben zwar Torten und andere Sachen vorbereitet, aber ausgarniert werden mussten sie am Sonntag möglichst noch vor den Augen der Kunden. Und dann gab es im Café einen Posten, der hieß, das war der Eisposten, da mussten die ganzen Eisbecher vor den Augen der Kunden finalisiert werden, also dekoriert werden und zum Kunden gebracht werden. So, und das waren dann 7 Tage die Woche Arbeitszeit.
Und wie sind Sie dann zur Chemie gekommen?
Ja, nachdem ich beide Lehrzeiten absolviert hatte, bin ich als Geselle tätig geworden. Und da ist mir dann aufgegangen, da war ich so im Alter von 18, 19 Jahren, da ist mir aufgegangen, dass viele Dinge, die dort in der Bäckerei und auch in der Konditorei gemacht werden, schon immer so gemacht wurden, aber kein Mensch konnte mir erklären, warum sie so gemacht werden. Mhm. Das tiefere Verständnis fehlte. Das hat man mir auch auf dem Berufsschulunterricht nicht erklären können. Die Lehrer waren auch, ich sag mal, noch nicht so fortschrittlich und in der Ausbildung so weit fortgeschritten, dass sie da ein tieferes Verständnis für diese Materie hatten.
Also welche chemischen Prozesse stattfinden, zum Beispiel beim Gären, beim Backprozess?
Nicht nur chemische, also biochemische, physikalische Prozesse spielen bei der Lebensmittelproduktion insgesamt und ganz besonders im Bäckerhandwerk und Konditorenhandwerk eine große Rolle. So, und das hat mich nicht ruhen lassen, deshalb bin ich auf eine weiterführende Schule gegangen. Es war damals üblich, dass man, wenn man eine Ingenieurschule besuchen wollte, eine sogenannte Fachschulreife machen musste. Und das habe ich dann in einem Ganztageskurs gemacht, auch erfolgreich abgeschlossen. Und der Zufall wollte es, dass wir in diesem Schulzweig zwei Referendare hatten, die ihre Bewerbung abgegeben hatten für das Lehramt. Und einer davon, das war ein promovierter Veterinärmediziner, der hatte das Fach Chemie vertreten. Und der war mir von Anfang an ungemein sympathisch und er hat es verstanden, das Wissen wirklich sehr, sehr gut rüberzubringen. Didaktisch ein Genie. Und das hat bei mir so die Leidenschaft erweckt zur Chemie. Ich konnte mir dann sehr leicht Formeln merken. Ich konnte mir sehr leicht merken, wie Verbindungen funktionieren. Und das hat mich dann dazu geführt, ich will der Chemie näher treten. Und nachdem ich diese Fachschulreife erfolgreich absolviert habe, habe ich mich dann umgesehen nach einer Praktikantenstelle. Eine Praktikantenstelle war damals nötig, um überhaupt dieses Chemiestudium in Angriff nehmen zu können. Es war eine Eingangsvoraussetzung. Und diese Praktikantenstelle hat auch wieder einen Einfluss auf meine weitere Berufslaufbahn. Ich bin zur Firma Merck nach Darmstadt gegangen. Darmstadt ist nicht allzu weit weg von meiner Heimatstadt, Gießen. Und ich konnte dann, weil Praktikas wurden damals auch nicht üppig honoriert, konnte dann immer zu Hause anlanden und meine Wäsche waschen lassen und Verpflegung mitnehmen, damit ich meine Praktikantenzeit gut über die Runden gebracht habe. So, im Praktikum gab es wieder eine sehr glückliche Fügung. So nach einem halben Jahr rief mich die Mitarbeiterin aus der Personalabteilung an und fragte, sagen Sie mal, Herr Dörfner, Sie haben doch schon eine sehr umfangreiche Berufsausbildung. Sie können Arbeit organisieren. Sie haben auch hier während dem Praktikum gezeigt, dass Sie ein tieferes Verständnis haben für unsere Anliegen, für unsere Arbeit. Ich biete Ihnen an, im Schichtbetrieb zu arbeiten, in einem Labor, in dem Ascorbinsäure Endprodukte auf den Gebrauchswert gecheckt werden. Und dazu musste man dann wissen, es gab noch weitere Untersuchungen, Wassergehalt nach Carl Fischer, CO2-Entwicklung und alle diese Dinge. Die hat man mir zugetraut, das war ich eigentlich schon mächtig stolz, dass das so war. Und dann hat man mir angeboten, man bezahlt mir einen Laborantengehalt. Und das war für mich die Krönung. Das war etwas, was ich noch nie erlebt habe. Ein Praktikant wird so geschätzt, dass er mit einem Laborant gleichgestellt wurde. Und das habe ich dann gut 5 Monate gemacht, erfolgreich absolviert, in 3-Schicht-Betrieb, wechselnd, Nachtschicht, Tagschicht, Spätschicht. Von meinem Beruf war ich das ja gewöhnt, wechselnde Arbeitszeiten und lange Arbeitszeiten. Also das hat mir richtig Spaß gemacht. So, und dann war das Praktikum beendet. Man wollte mich in dieser Firma übernehmen, aber mein Ziel war es ja, das Studium zu absolvieren. Und dann hat mir ein Angebot gemacht, ich könne in der Firma weiterarbeiten. Das Ganze war aber für mich wenig schlüssig, weil diese Ausbildung, die ich mir vorgenommen hatte, finanziell sehr anspruchsvoll war. Es gab damals keine Schulgeldfreiheit. Ich musste bei der Schule Semestergebühren zahlen.
Mhm. Das ist eine private Schule, ne?
Ja, und dann fällt dazu noch eine Gebühr an für Chemikalien, die man braucht. Und die Glasgeräte muss man selbst beschaffen.
Das auch.
Und Glasgeräte, das geht mal von billig Artikeln so von 2, 3, 4 D-Mark bis hoch zu 80, 90 D-Mark für einen Liebig-Kühler. Mhm. Also vorsichtiges Handling war angesagt und ich wusste genau, das wird nicht billig, die Sache muss finanziert werden. Deshalb habe ich mich nach meinem Praktikum entschlossen, nochmal in den Bäckerberuf zu gehen und habe dort eine Stelle angefangen am Bodensee, das war eine Saisonstelle. Das waren Erinnerungen an alte Zeiten, tägliche Arbeitszeiten, so 12 Stunden aufwärts. Und dann konnte man richtig Geld verdienen. Und dieses Geld habe ich gespart und habe dann, nachdem ich genügend Geld in der Kasse hatte, mich bei der Fresenius-Schule angemeldet und habe dort mein Studium begonnen. Das Studium gliederte sich in 4 Semester und in den Semesterferien gab es einen ganz klaren Kurs. Das heißt, Semesterferien arbeiten, Geld verdienen, damit die Kasse wieder aufgefrischt wurde. Das hat geklappt und nach dem erfolgreichen Abschluss des Studiums war jetzt mein Ziel, alle 3 erlernten Berufe, die damit gewonnenen Erfahrungen und Fertigkeiten unter einen Hut zu bringen. Und da lag es nahe, bei einem Unternehmen oder bei Unternehmen anzufragen, die solche Produkte herstellen, wo man alle 3 Ausbildungsgänge und Erfahrungen mit einbringen konnte. Mhm. Ich hatte Angebote von der chemischen Industrie, aber ein Angebot auch von der Firma Ulmer Spatz, Vater und Sohn Eiselen in Ulm. Und das Angebot war sehr verlockend. Die Aussichten, die man mir im Vorstellungsgespräch vermittelt hat, klangen vielversprechend. Und so habe ich dann im Jahr 1969 bei der Firma angefangen und bin 37,5 Jahre in dieser Firma geblieben. Aber die Firma ist nicht bei mir geblieben,
ja,
sondern die Firma wurde mehrfach veräußert.
Und sagen Sie nochmal, bei Ulmer Spatz ging es um Getreidetechnik. Da waren Sie überwiegend für die Getreidetechnik zuständig.
Ja. Also ich war in der ersten Phase der Assistent von dem Leiter der Forschung und Entwicklung, einem Professor Wassermann, der zeitgleich auch einen Lehrauftrag hatte an der Universität Hohenheim für Getreidetechnologie. Das hat dazu geführt, dass ich schon recht früh mit ins Boot genommen wurde, um Praktikas für diese Studenten mit zu organisieren und auch durchzuführen. Der Inhaber dieser Firma hat mir per Arbeitsvertrag diktiert, sag ich mal, dass ich noch eine Bäckermeisterprüfung zu machen habe und die erfolgreich abzuschließen. So, das habe ich dann gemacht und mit Auszeichnung. Und das wiederum hat dazu geführt, dass die Leute auf mich aufmerksam wurden, die diese Prüfung abgenommen haben und die für die Ausbildung zuständig waren. Das waren Lehrer an der Berufsschule, das waren auch Leute aus der Innung, die haben versucht, mich abzuwerben. Mhm. Und das Ganze ist dann so mit einem Kompromiss zustande gekommen, dass ich einen Lehrauftrag erhalten habe an der Berufsschule für die Ausbildung von Lehrlingen im Bäckerhandwerk. Stichwort vertiefte Fachkunde. Mhm. Mein Hobby, was passiert beim Backen? Es ist nicht allein, dass das Gebäck im Ofen größer wird und dass es dann irgendwann mal braun wird, vielleicht auch mal dunkelbraun wird, sondern was passiert im Inneren? Warum wird das Gebäck plötzlich größer? Und warum hat es hinterher einen anderen Geschmack wie vorher? Mhm. So, alle die Dinge haben wir dann im Unterricht behandelt und es war recht erfolgreich. Die Klassen wurden größer. Und dann kam eines Tages der Direktor und hat gesagt, Sie, Daphne, es wäre schön, wenn Sie ganztags hauptamtlich für uns tätig würden. Wir bieten Ihnen an, ein volles Deputat zu übernehmen. Und dann habe ich mit meinem Professor gesprochen, der sagte, überlegen Sie sich das gut, hier haben Sie Aufstiegsmöglichkeiten. Und da habe ich dann wirklich überlegt, was soll ich machen. Ich bin bei der Firma geblieben, ich habe der Schule ja eine Absage erteilt und habe meinen Schulunterricht quittiert.
Mhm. Aber Herr Dörfner, wie war denn der Schulunterricht? Ich stelle mir vor, wenn Sie vor Bäckerlehrlingen stehen und denen erklären, wie der Backprozess funktioniert, dass die dann doch von der Arbeit, die sie verrichtet haben, sehr müde gewesen sein müssen. Sind die überhaupt noch aufnahmefähig? Ist das nicht wirklich ein Problem in diesen Berufen?
Also ich sag mal, meine Erfahrung ist, dass ein Lehrer, der professionell den Unterricht betreibt, der das tagtäglich macht, nicht diese Durchschlagskraft besitzt, die ein Mensch hat, der extern als Mensch, der eigentlich in der Praxis arbeitet, der täglich mit neuen Dingen konfrontiert wird, der immer auf dem neuesten Stand der Dinge ist, der kann viel spannender unterrichten. Und deshalb habe ich nie ein Problem gehabt, die Leute so zu fesseln, dass sie dem Unterricht mit Erfolg beigewohnt haben.
Kann ich gut nachvollziehen. Ich habe auch nur eine halbe Professur. Und wenn ich mehr machen würde als jetzt, dann würde das wirklich auch harte Arbeit für mich sein. Und ich hätte, glaube ich, nicht mehr den Elan, das so interessant rüberzubringen, wie das vielleicht im Moment der Fall ist, weil es einfach zu viel ist.
Ja, also es
ist eine Frage der Dosis.
Ja, kann ich nur bestätigen, mir ist genauso gegangen. Ja. Und die Schüler haben mir das auch erklärt. Die haben gesagt, Mensch, jetzt kommt der Dörfner, da kann man wieder was lernen.
Ja.
Es ist nicht abwertend gemeint, es ist einfach nur eine Feststellung, weil bei Leuten, die aus der Praxis kommen, ein ganz anderes Fundament da ist. Die sind noch nicht so abgeschliffen. Ja? Die kommen aus einer ganz anderen Umgebung, die sind viel sensibler als ein Lehrer, der sich tagtäglich mit Klassen rumschlagen muss und mit der Zeit abstumpft. Und was noch dazu kommt, das muss man auch mal sagen, die Lehrer sind im Zenit ihres Könnens, wenn sie das Examen gemacht haben. Und dann wird es schwierig. Der Staat tut sehr wenig für die Lehrer, um sie auf dem neuesten Stand zu halten und umgekehrt die Motivation eines beamteten Lehrers, neue Dinge aufzunehmen, hält sich auch in Grenzen.
Ja, ich muss sagen, ich gehöre zu denen, die sich fragen, warum es Beamtenverhältnisse überhaupt noch geben muss. Denn die Steuerungsmöglichkeiten sind ja andere, wenn man Leute einstellt.
Ja.
Um das mal vorsichtig zu formulieren.
Ja, das ist sehr diplomatisch formuliert, aber der Kern ist richtig.
Ich frage mich oft bei vielen Berufen, warum man dafür einen Beamtenstatus braucht.
Ja.
Aber was Sie gerade ansprechen, dass die Lehrer, wenn sie von der Hochschule kommen, im Zenit ihres Wissens sind, das ist natürlich auch für Unternehmen ein Problem. Ne?
Ja.
Man spricht ja von der Wissensdegeneration.
Ja.
Und deswegen investieren ja die Unternehmen so massiv auch in Weiterbildung und Personalentwicklungsmaßnahmen.
Ja. Ja.
Und Sie haben den Eindruck, jedenfalls damals war das in den Berufsschulen nicht so.
Ja.
Die Lehrer sind eigentlich dann sich selbst überlassen gewesen.
Eine glückliche Fügung. Mein Betrieb hat das frühzeitig erkannt und hat darauf hingewirkt, dass die Lehrer an den Berufsschulen zeitgemäße Informationen bekommen. Wir haben einen sogenannten Beratungsdienst gehabt und der hat sehr viele Informationen an die Berufsschulen, an interessierte Lehrer abgegeben. Und das hat dazu geführt, dass irgendwann ein Lehrer gekommen ist und hat gesagt, sieht, das ist ja wunderbar, was ihr da macht. Können wir das nicht intensivieren? Und das hat dazu geführt, dass wir für alle Oberschulämter, für alle Kultusministerien in der Bundesrepublik Deutschland, einschließlich später dann auch den sogenannten neuen Bundesländern, Kurse durchgeführt haben. Da kamen die Lehrer zu uns, Gruppen von 30 Lehrern, und wir haben die abgedatet. Mhm. Und das war frappierend, die haben sich bei uns wohlgefühlt. A, waren sie unter sich, es waren alles nur Lehrer. Mhm. Und dann kam das, was kommen musste. Lehrer sind per se Jäger und Sammler. Die haben großes Interesse gehabt an den Tagungsunterlagen, die wir vorbereitet hatten.
Weil sie die für ihren Unterricht verwenden konnten.
Ja, richtig. Mhm. Wir hatten da PowerPoint-Präsentationen, wir haben Videolehrfilme. Die wurden dann lebhaft nachgefragt und haben den Unterricht, den sie dann machen mussten, erheblich bereichert.
Oh ja, schön.
Ja. Mhm. Die Erfahrung ist positiv gewesen. Also durchweg, wir haben große Zustimmung gefunden und die Tagungen waren auch sehr stark nachgefragt. Wir haben weit im Voraus geplant. Es gab Wartezeiten von bis zu 1,5 Jahren.
Mhm. Aber Sie sind nicht Berufsschullehrer geblieben?
Nein. Ich bin nicht dafür geeignet. Ich mache gerne ein paar Stunden, gebe meine Erfahrung, mein Wissen weiter. Aber den Hang zum Beamten habe ich nie verspürt.
Mhm.
Und es ging dann noch weiter in Sachen Ausbildung. Bäckerlehrlinge auszubilden, das war das eine. Dann kam die Handwerkskammer auf mich zu und hat nachgefragt, ob ich im Rahmen der Vorbereitungskurse für die Meisterprüfung des Bäckerhandwerks entsprechende Kursbausteine übernehme. Und das habe ich 30 Jahre lang gemacht, auch Zielrichtung Getreidetechnologie. Was kann man aus Getreide machen? Und was macht ihr täglich? Und warum ist das so? Und den Leuten auch mal so ein bisschen ein Berufsbewusstsein zu verschaffen. Ich sage mal ganz einfach, kein Mensch kommt auf die Idee, Mehl, Wasser, Hefe, Salz zusammenzurühren und zu essen.
Mhm.
Dem Bäcker obliegt es, aus diesen Zutaten und ein paar andere Zutaten dazu, ein wohlschmeckendes Brötchen oder ein wohlschmeckendes Brot zu machen. Und von diesem Unterschied, Mehl, Wasser, Hefe, Salz, Gemisch, gerührt, zu einem Brot oder Brötchen oder Feingebäck, da lebt der Bäcker.
Mhm.
Und das ins Bewusstsein zu bringen des Bäckers, was muss ich tun, damit mein Erwerb, den ich da habe, auf langfristig gesichert ist. Das war eigentlich die Zielstellung meiner Tätigkeit. Man kann von einem angehenden Bäckermeister, der täglich im Betrieb arbeitet, der ganz genau weiß, ich muss das und das tun, um Brot herzustellen, oder ich muss das und das tun, um ein Feingebäck herzustellen, eigentlich erwarten, dass der mit der fachlichen Expertise, wie baue ich eine Rezeptur oder wie lange muss ich den Teig kneten oder wie lange muss ich ihn backen, dass damit vertraut ist. Aber was passiert im Ofen, in der Knetmaschine, auf der Gare, das muss klar sein, weil die Verbraucher von heute sind ja durch Fernsehsendungen und Rundfunk und Presse sensibilisiert. Die fragen in der Bäckerei nach, was machst du da? Warum machst du das? Und wenn ich da keine Antwort geben kann, dann habe ich ein Problem. Das bösartige Wort, ein Fachgeschäft ist deshalb ein Fachgeschäft, weil es im Bäckerladen viele Fächer hat. Das zählt nicht. Ja.
Sie haben das viele, viele Jahre lang gemacht, parallel. Haben Sie aber weiter bei Oma Spatz gearbeitet?
Ja, ich habe dort die Getreidetechnik geleitet. Wir Backmittelhersteller, Backgrundstoffhersteller werden ja oft betituliert als die Vertriebsfirmen für Chemie im Brot. An der Stelle kann man das mal aufräumen, korrigieren. Der Hauptrohstoff dieser Backgrundstoffe ist Getreide.
Mhm.
Ob das nun Weizen ist, ob das Roggen ist, ob das Gerste ist, ob das Hafer ist, ob das Dinkel ist. Der Hauptrohstoff ist Getreide oder Getreidemahlprodukte. Und die in einer gleichmäßigen Form, in einer gleichmäßigen Qualität abzuliefern, das erfordert viel Aufwand. Und dazu haben wir ein spezielles Labor gehabt. Und dieses Labor hat im Jahr roundabout 20.000 Untersuchungen gemacht, also 20.000 Proben untersucht. Jede Probe wurde so mit 5, 6, 7, 8 Einzeluntersuchungen noch beauftragt. Ja?
Mhm.
Das heißt, es kam eine ganze Menge Arbeit auf uns zu und wir haben das viele Jahre sehr erfolgreich gemacht. Wir waren auch die Ersten in Deutschland, die ihre Laborergebnisse online ermittelt haben. Das heißt, wir haben alle klassischen Prüfgeräte, die es gab, schon von früherer Zeit, mit Hilfe von modernen elektronischen Wandlern an damalige PCs angeschlossen und haben die Ergebnisse abgefragt und haben die dann umgewandelt in ein Protokoll. Das war im Jahr 1982 kein alltägliches Verfahren. Wir waren die Ersten, ich wusste das von den Prüfmaschinenherstellern, die waren sehr angetan, dass es jemand gab, der sowas wollte und haben entsprechenden Ehrgeiz eingesetzt. Und das wurde nachher zum Standard. Man hat dann die Prüfgeräte plötzlich alle mit RS-232 oder BCD-Ausgang geliefert. Mhm. Wir waren die Ersten, die das gefordert haben und haben auch Pionierarbeit dabei geleistet.
Und die Protokolle wurden an die Kunden verschickt?
Ja.
Mhm. Und wie viele Leute hatten Sie da in der Abteilung?
In Spitzenzeiten 8.
Mhm. Und wie war das da? Sie waren dann ja auch zum ersten Mal Chef, hatten Personalverantwortung für diese Leute.
Ja.
Und waren darauf ja gar nicht vorbereitet, oder doch?
Ja, doch. Also ich sag mal, wer eine langjährige Berufsausbildung hat, 5,5 Jahre, wer dann im Studium mit Leuten in Berührung kam, im Praktikum mit Leuten in Berührung kam, der hat eine Zeit verbracht, die ich immer umschreibe, Learning by Doing. Mhm. Da gab es viele positive Erlebnisse, es gab aber auch Erlebnisse, die nicht so positiv waren. Und wenn man aus Fehlern lernt, ist es die beste Methode, um weiterhin bestehen zu können.
Mhm. Aber Sie waren ja zum ersten Mal als Leiter der Abteilung in einer sozusagen übergeordneten Position allen anderen gegenüber. Vorher waren Sie der Lehrling, Sie waren der Student. Und dieser Sprung, wie haben Sie den erlebt?
Ja, vorbereitet war ich ja auch. In der Bäckermeisterprüfung gibt es einen Hauptteil, berufspädagogische Unterweisungen. Mhm. Und wie präsentiere ich mich als Chef? Und dann muss ich dazu sagen, man hat mich nicht ins kalte Wasser geworfen. Ich habe in der Firma Ulmer Spatz die Möglichkeit gehabt, relativ viele Seminare für diese Aufgabe im Vorab zu besuchen und habe auch da gelernt. Mhm. Also es hat mich mein ganzes Berufsleben begleitet. Das muss ich der Firma hoch anrechnen. Man hat immer viel investiert in die Entwicklung der Leute, insbesondere wenn die Positionen begleitet haben, die langfristig angelegt waren.
Mhm. Wie kamen Sie zum SES? Das müssen Sie auch unbedingt erzählen.
Ja, also im Alter von knapp 64 Jahren bin ich dann aus der Firma ausgeschieden. Mhm. Dann kam so ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr das typische Rentnerdasein. Man ist jetzt plötzlich frei, man kann über seine Zeit verfügen. Es gibt niemand mehr, der einem sagt, jetzt mach das oder das muss bis dahin fertig sein. Das war eine ungemein kreative Zeit. Und wenn man dann die Gelegenheit bekommt, mal zu reflektieren, was kannst du eigentlich und was willst du in Zukunft noch erreichen, dann kam über Fernsehsendungen und über Presseveröffentlichungen die Idee, es gibt in Bonn eine Stiftung der deutschen Wirtschaft, die Leute im Ruhestand, die fit sind, die viel Erfahrung haben, die die Fähigkeit haben, ihr Wissen weiterzugeben, dringend suchen. Mhm. Und dann habe ich mich mal auf Gutklick dort beworben und in ganz kurzer Zeit kam dann schon eine Rückmeldung. Und mir wurde ein Einsatz angetragen in Nordmakedonien. Damals hieß es noch Mazedonien. Und das war eine Firma, in der Dauerbackwaren hergestellt werden. Kekse und ähnliche Produkte. Und dort war mein allererster Einsatz. Ich habe mich vorbereitet. Ich habe Rezepturen vorab zusammengestellt und bin dorthin gekommen und habe das große Glück gehabt, dass der Inhaber dieser Firma ein ehemaliger Diplomat war, der in Deutschland seinen diplomatischen Dienst versehen hat. Allerdings in dem anderen Teil Deutschlands, in Ost-Berlin. Mhm. Sprach fließend Deutsch und er konnte mir dann genau sagen, warum er mich ausgewählt hat. Er liebt die deutsche Zuverlässigkeit, die deutsche Pünktlichkeit, das deutsche Qualitätsbewusstsein. So, das war Motivation für mich. Und dann bin ich mit 3 jungen Lebensmitteltechnologen, die er dort angestellt hatte, ins Feld gezogen. Und wir haben wirklich von der ersten Stunde sehr gut harmoniert. Es hat riesig Spaß gemacht, mit diesen 3 jungen Männern ein Erfolg nach dem anderen zu landen. Und der Inhaber war hellauf begeistert. So, und dann bin ich nach 3 Wochen wieder von dann gezogen und dann stand fest, ich mache weitere Einsätze. Und dann kamen, wie gesagt, Einsätze in nahezu allen Erdteilen zustande. Und nicht alle Einsätze sind so erfolgreich gelaufen. Es gab auch immer wieder mal Einsätze, die aus unterschiedlichsten Gründen nicht so optimal gelaufen sind. So, manchmal waren es Rohstoffprobleme, manchmal waren es Unzulänglichkeiten in den technischen Einrichtungen, manchmal gab es personelle Probleme. Aber insgesamt gesehen blicke ich auf über 10 Jahre zurück, in denen ich für den SES tätig war. Und mir hat es unheimlich viel gegeben. Warum? Ich habe sehr viel Einblick bekommen in die Arbeitswelt in anderen Kontinenten, in anderen Ländern, in andere Denkweisen. Nicht immer ist die Arbeit das oberste Ziel. In anderen Ländern gibt es andere Prioritäten, andere Prämissen. Da geht es manchmal um das Überleben. Da spielen dann auch Erfahrungen eine Rolle, dass beispielsweise in Äthiopien 2-3 Mal am Tag der Strom ausfällt. Und dann ist beispielsweise der Netzbandofen gefüllt mit Keksen und das Fließband bleibt plötzlich stehen und die Hitze ist trotzdem da und dann können Sie noch gerade mal 10 Minuten warten und dann fängt das Ding da drin an zu brennen. Mhm. Also das sind alles Erlebnisse, die von außen nicht steuerbar sind. Und wenn dann das sich häuft, mehrmals wöchentlich, dann haben die Leute plötzlich auch eine andere Art zu denken und sie führen dann auch die Unzulänglichkeiten auf Versagensängste hin und das Ganze macht die Sache sehr, sehr schwierig. Und da ist dann auch einem sogenannten Experten, einem Senior-Experten, es nicht immer möglich, die Arbeit erfolgreich zu Ende zu führen.
Sie benutzen jetzt den Begriff Experte, weil SES steht ja für Senior-Experten-Service. Und vielleicht lohnt es sich nochmal darauf hinzuweisen, dass hinter dem SES solche Organisationen stehen wie der Bundesverband der Deutschen Industrie, die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, der Deutsche Industrie- und Handelskammertag und auch der Zentralverband des Deutschen Handwerks. Wenn Sie das mal vergleichen, wie man in anderen Erdteilen arbeitet und wie Sie das hier in Deutschland kennengelernt haben, was würden Sie sagen, was sind aus Ihrer Sicht die wesentlichen Unterschiede bei der Zusammenarbeit zwischen Menschen?
Das ist je nach Land sehr, sehr unterschiedlich. Ein Extrembeispiel ist China. In China habe ich erlebt, dass man älteren Leuten, Senior-Experten, mit einer Hochachtung begegnet, die hier in Deutschland unbekannt ist. Die Chinesen sind intensiv bemüht, Neuigkeiten aufzunehmen. Die schauen sich genau an, was macht der Experte, wie macht er das, warum macht er es. Und man begegnet ihm mit einer Portion Respekt, die hier nicht gebräuchlich ist.
Wie drückt sich das aus, wenn Sie da mal in Ihrer Erinnerung kramen?
Ja, man begegnet sich anders. Diese Einstellung zum Experten ist grundsätzlich eine andere. Man ist höflich, freundlich, wissbegierig. Man zeigt seine Dankbarkeit. Und das geht dann auch, wenn man in China mal am runden Tisch sitzt mit den ganzen Mitarbeitern, dass man ihn spüren lässt, du bist unser großer Meister, du hast uns das gezeigt und wir sind dir ewig dafür dankbar.
Und wie würden Sie sagen, ist das in Deutschland? Wie würden Sie das einordnen?
Naja, in Deutschland, ich sage jetzt mal als Mensch, der kurz davor ist, das 80. Lebensjahr zu vollenden, der hat Zeiten erlebt, wo die Firmen ältere Mitarbeiter in Vorruhestand geschickt haben. Das ist ja ein Zeichen von, Junge, du bist nicht mehr up to date. Es ist besser, wenn man dich von unserer Gehaltsliste entfernt.
Und Wie kann man sich das erklären, dass die verschiedenen Länder oder Kulturen so unterschiedlich mit älteren, erfahrenen Angestellten umgehen?
Naja, es ist auch, das hat religiöse, soziologische Gründe. Nur ein Beispiel, ich habe in Mexiko gearbeitet. In Mexiko werden die älteren Leute verehrt. Man schätzt die Erfahrung, die Weisheit der älteren Personen und geht nicht den Weg, wie man es hier in Deutschland, oh Alter, kannst du noch geradeaus laufen? Das ist völlig fremd in deren Kultur. Das sind Dinge, die mich nachhaltig geprägt haben. Mhm. Ja, auch der Respekt miteinander. In Mexiko macht man einem älteren Menschen Platz, man bietet ihm Platz an. Versuchen Sie es mal hier in Hamburg in der U-Bahn.
Da habe ich schon beides beobachtet. Ja, ich habe beobachtet, also, dass Leute sich überhaupt nicht drum kümmern, ja, und aber auch gesehen, dass Leute aufstehen, ja, um anderen Platz zu machen. Ja.
Aber die Mehrheit hat meistens ein Walkman auf dem Ohr und die Augen auf dem Handy. Mhm. Und da kann jemand mit Gehhilfen die U-Bahn betreten, der wird ignoriert. Ja. Mhm. Mein zweiter Einsatz war in Äthiopien. Und das war eine Firma, die Dauerbackwaren hergestellt hat. Und ich bin dort untergebracht worden. Ich war zum ersten Mal in Afrika, muss ich dazu sagen. Ich bin dort untergebracht worden in einem Hotel. In Deutschland ist es üblich, wenn man ein Hotel betritt und das Hotel hat 9 oder 10 Stockwerke, da gibt es einen Aufzug und in dem Aufzug prangt ein Schild TÜV geprüft. Von diesem Gedanken sollte man sich in Afrika ganz schnell verabschieden. Der Aufzug ist stecken geblieben und wir waren dort doch recht lange Zeit blockiert in totaler Dunkelheit. Und dann wurden wir befreit mit afrikanischen Werkzeugen. Das waren Besenstiele und man hat da die Tür gewaltsam geöffnet und wir haben uns dann wirklich gefreut, als wir das Tageslicht wieder gesehen haben. So, und dann waren die nächsten Erlebnisse im Zimmer. Ich wache morgens auf, denke, Anno, was ist jetzt los? Es juckt überall. In der Matratze hatte ich Mitbewohner. Mhm. Und das hat sich dann so weit gesteigert, dass ich nur noch im bekleideten Zustand, also kein Schlafanzug, sondern wirklich im Outdoor-Outfit geschlafen habe. Aber auch das hat nur einige Tage gehalten. Dann waren diese Viecher auch in meinen Outdoor-Klamotten. Und das hatte zu dem Ergebnis, dass ich nach 3 Wochen, als ich nach Hause kam, als erstes meinen Hausarzt aufgesucht habe. Und der hat mir gesagt, oh, interessant, das habe ich noch nie gesehen. Aber es hat sich dann herausgestellt, dass es keine infektiösen Erkrankungen waren, dass das nur Insektenstiche waren, die keinen Einfluss hatten auf die Körperfunktion. Mhm. Aber es war ein Lehrstück, ja. Das war ein Erlebnis, was mich geprägt hat. Das zweite war in Bolivien. Das war ein Familienbetrieb. Da haben wir Müsli-Riegel hergestellt. Und das war eine ganz interessante Sache. Der bolivianische Staat gibt allen Schulkindern eine sogenannte Schulspeisung, die besteht aus einem Müsli-Riegel, der als Hauptinhaltsstoffe Quinoa und Amaranth hat. Das sind die Pseudocerealien, die in Südamerika reichlich vorhanden sind. Und die Firma fertigt diese Müsli-Riegel und die Verpackung ist gekennzeichnet, darf nicht verkauft werden, dient ausschließlich der Schulspeisung und das wird an Schulen geliefert und die wiederum geben das dann an die Klassen und die wiederum an die Lehrer, an die Schüler ab. Mhm. So, und aus diesem Prozedere ist eine Idee entstanden, die sehr spannend ist. Bolivien, Hochland, Erhebungen 4.000, 5.000 Meter, zieht viele europäische Outdoor-Freaks an, die dort bergsteigen, wandern, klettern. Mhm. Und die sind dann auch mitunter längere Zeit von der Außenwelt abgeschnitten. Das heißt, die müssen sich versorgen und sie müssen sich energiereich versorgen, damit sie die nächste Etappe überhaupt noch schaffen. Und aus diesem Umstand ist die Idee erwachsen, wir produzieren jetzt nicht nur die einfachen Müsli-Riegel für die Schulspeisung, sondern wir peppen die auf mit besonders kalorienreichen Inhaltsstoffen, die auch schmackhaft sind. Und die können dann die Bergsteiger als Notverpflegung mit nach oben nehmen. Die wiegen so gut wie nichts. Und sie bringen die nötige Energie in den Körper. So, und diese Entwicklung haben wir in dem Betrieb vorgenommen. Wir haben heimische Früchte da hineingepackt. Wir haben Energiespender in Form von Kohlenhydraten, die hoch aufgebaut sind, die den Körper langfristig mit Energie versorgen, hineingepackt. Es gibt in Bolivien Unmengen an Früchten, Papayas, Mangos, Ananas, die wir im getrockneten Zustand sehr preiswert einkaufen konnten und in die Rezeptur eingebaut haben. Das Ganze war erfolgreich. Wir waren dann zum Schluss bei der Industrie- und Handelskammer. Und das ganze Projekt hat dort für Furore gesorgt und hat nicht nur dem Inhaber Respekt und große Dankbarkeit abgefordert.
Klasse. Und Sie blicken ja auf eine Reihe von Erfolgen in Ihrem Berufsleben zurück. Ist auch irgendwas im Rückblick nicht so gut gelaufen? Würden Sie sagen, Sie hätten sich bei bestimmten Themen vielleicht etwas anderes gewünscht, ein anderes Ergebnis? Sie hätten sich vielleicht anders verhalten?
Ja, Herr Nius, wir haben ja beide Erfahrungen im Konditorenhandwerk. Wenn ich jetzt zurückblicke, meine Erwartungen an die Konditorenlehrzeit waren hoch, vielleicht sehr hoch. Und nach Abschluss der 2,5 Jahre Konditor muss ich eigentlich feststellen, dass sich der Aufwand, der dort betrieben wurde, für mich persönlich nicht sonderlich gelohnt hat. Die Konditoren sind einer bestimmten Art und Weise Künstler. Sie wollen eine Backware fein ausgarnieren, optisch aufbereiten, zum Verzehr angeregt präsentieren.
Das Auge ist mit.
Ja, und das wird leider heutzutage nicht mehr bezahlt. Und viele der Arbeitsschritte, die in der Konditorei heute üblich sind, können inzwischen auch industriell hergestellt werden. Koppenrad und Wiese lässt grüßen. Die Tiefkühltorte ist von exzellenter Qualität. Da tut sich mancher Konditor schwer, das Qualitätsniveau zu erreichen. Und von den Herstellungskosten sind die industriell gefertigten Torten deutlich günstiger.
Und wenn Sie auf alles, was Sie erlebt haben, zurückblicken, was macht Sie da besonders stolz?
Na, stolz vielleicht nicht, dankbar, dass es mir möglich war, einen solchen Berufsweg einzuschlagen, der nicht immer einfach war. Es gab Hindernisse. Wir haben am Anfang gesprochen, die politischen, die wirtschaftlichen Verhältnisse. Dass ich das Ganze ohne größere gesundheitliche Probleme bewältigen konnte und mich jetzt in einem Ruhestand befinde, ein Blick zurück, der eigentlich nur mehr das Positive sieht. Ich habe nie das Erlebnis gehabt, oh Gott, hätte ich das doch besser bleiben lassen, sondern ich bin dankbar, dass es so gekommen ist.
Und was hat Sie so gereizt an der ehrenamtlichen Tätigkeit? Ich kann mir vorstellen, es gibt viele Leute, die mit ihrer Expertise, die sie im Laufe ihres Berufslebens angesammelt haben, die hätten auch versucht, das als Beratung zum Beispiel abzuwickeln. Also es wäre ja auch vorstellbar, Sie rufen in Bolivien eine Handelskammer an oder eine Handwerkskammer und bieten dort ihre Dienste an und daraus entsteht ein Beratungsvertrag und dann verdienen sie Geld mit ihrer Expertise. Den Weg sind sie aber nicht gegangen.
Nein, also da ist einfach auch, ich sagte eben gerade Dankbarkeit. Dankbarkeit ist auch da das Stichwort. Ich habe in meinem Berufsleben viele Leute kennengelernt, die mir etwas beigebracht haben. Mitunter unter schwierigen Bedingungen. Als junger Mensch ist man nicht immer der geeignete, motivierte Schüler. Es gibt Phasen im Leben, da nimmt man Neuigkeiten nicht so leicht auf. Meine Ausbilder haben unisono sehr viel Zeit, Geduld investiert, haben mir etwas beigebracht. Und dann habe ich erlebt, hautnah erlebt, wie das in der Schule ist, dass die jungen Leute, die mir zugehört haben an der Berufsschule und in der Handwerkskammer, dankbar waren. Und dieses Gefühl der Dankbarkeit, das wollte ich eigentlich konservieren. Und da war der SES genau die richtige Institution, kann ich nur jedem empfehlen, der fit aus dem Berufsleben ausscheidet und genügend Energie besitzt, gesundheitlich in guter Form ist, sich mit dem SES mal in Verbindung zu setzen. Es lohnt sich wirklich für junge, Anführungszeichen, Rentner, einen Weg zu beschreiten, in dem man seine ganze Erfahrung noch mal einbringen kann. Das wirkt auf die Psyche auch ungemein positiv.
Also Sie haben das gemacht aus Dankbarkeit eigentlich. Ja. Sie haben sich über diesen Weg bedankt bei Ihren Ausbildern und wussten einfach aus der Erfahrung, wie hilfreich es sein kann, von anderen etwas zu lernen und wenn andere sich die Zeit nehmen, in die Entwicklung von Leuten zu investieren.
Ja. Es ist ja auch heutzutage in Deutschland nicht mehr Mode, dass jeder Betrieb eigene Nachwuchs ausbildet. Ich erinnere mich gerade, der ehemalige Bürgermeister der Freien Hansestadt Hamburg, der jetzige Bundeskanzler, hat es vor ein paar Tagen noch gesagt, Leute, bildet mehr Leute aus. Lasst die jungen Menschen an eurem Geschehen teilhaben. Zeigt ihnen, wie es geht. Dann habt ihr für die Zukunft auch Mitarbeiter. Wenn ich keine Leute ausbilde, dann habe ich plötzlich Facharbeiterprobleme.
Es gibt aber natürlich auch viele Berufe, für die sich kaum Auszubildende finden.
Ja.
Es sind immer so dieselben Berufe, die überrannt werden.
Ja.
Und andere, wo die Leute sagen, ja, da möchte ich in dem Beruf eigentlich nicht arbeiten. Ne? Also ich kann mir vorstellen, und ich meine, es ist auch so, dass Bäcker dazu gehört, weil die Menschen immer noch glauben, dass sie dann sehr früh aufstehen müssen. Und vermutlich denken sie auch, dass die Karrieremöglichkeiten relativ begrenzt sind. Da kommen einige Sachen zusammen. Und dann haben wir noch so eine Akademisierung in unserem Land. Also jeder, in Anführungszeichen, jeder will heute ein akademisches Studium machen.
Inzwischen erleben sie hautnah, in Gebäuden sollen jetzt die Heizungen getauscht werden. Alles schön und gut. Sie kriegen Wärmepumpen aus China, sie kriegen Wärmepumpen aus USA, sie kriegen auch welche aus Deutschland oder Firmen in Deutschland, die inzwischen an die USA verkauft haben. Aber die Leute, die es umsetzen, die die Wärmepumpe dann bei ihnen installieren, die fehlen.
Mhm.
Und das ist das Nadelöhr, da müssen wir durch. Und das können wir nur machen, indem wir ausreichend Fachleute haben. Und die Fachleute müssen nicht nur auf dem Papier Fachleute sein, sie müssen auch wissen, wie es geht. Sie müssen eine gute Arbeit leisten.
Aber dann müsste es ja im Interesse der Unternehmen sein, auszubilden.
Ja.
Also und? Sie sagen, das ist da, dieses Interesse sei da, aber es fehlen die Auszubildenden.
Und sie stehen im Wettbewerb zu denen, die sagen, Leute, macht ein Universitätsstudium.
Ja.
Was ich sagen will, wir brauchen Handwerker, die anders ausgebildet werden, die weit über den Blick des sogenannten Innungsdenkens hinaus können und die Dinge, die Zusammenhänge begreifen. Warum mache ich das so? Weshalb mache ich das so? Wann mache ich das? Ne?
Mhm.
Und dazu gehört eben auch planerische Arbeit. Und planerische Arbeit setzt wieder Geistesarbeit voraus. Und die Fingerfertigkeit ist zwar auch gefragt, aber das muss beides zusammenpassen.
Also Sie plädieren für eine Aufwertung der Handwerksbetriebe, was die Ausbildungsinhalte angeht.
Unbedingt.
Es gibt ja sowas wie Akademisierung von Ausbildungs- oder von Ausbildungen, zum Beispiel die Hebamme, ne? Wenn ich richtig informiert bin.
Gibt es das jetzt als Studium? Ja.
Mhm.
Und das ist auch ganz wichtig. Wir haben in Baden-Württemberg schon sehr früh erkannt, dass beides wichtig ist. Die praktische Erfahrung, die praktische Ausbildung und die theoretische Ausbildung. Baden-Württemberg war mit eines der ersten Länder in der Bundesrepublik Deutschland, die das duale Studium kreiert haben. Große Firmen wie Bosch, wie Daimler, wie Festo, Porsche, die bilden aus im dualen Studium. Kärcher beispielsweise, Reinigungshersteller für die Bäckerei, besonders interessant.
Also für alle, die das nicht wissen, was duales Studium ist, das ist funktioniert ungefähr so, dass man die Hälfte der Zeit im Betrieb verbringt, Erfahrungen sammelt, lernt und die andere Hälfte in der Hochschule und sich mit theoretisch-konzeptionellen Inhalten beschäftigt.
Ja. Also das wäre für meinen Rückblick, für meinen Fall, das genau das Richtige gewesen. Die Leute werden von den Firmen dann auch finanziert. damit fällt das, was ich erlebt habe, erstmal arbeiten, damit ich das Studium finanzieren konnte, das fällt weg. Ja, sie können Zeit sparen,
so ist
kommen
es.
Viel früher in die Berufswelt und haben dann die Möglichkeit, sich im Beruf auch zu präsentieren. Überspitzt gesagt, das ist die beste Probezeit für beide. Mhm. Ja, der Arbeitgeber sieht, was leistet der Mensch, den ich da eingestellt habe, der bei mir das Studium macht. Und der Student sieht, aha, wie geht es in der Firma zu? Was kann ich da erreichen? Wo ist mein Weg offen und wo ist er verbaut?
Ja, das ist natürlich ideal.
Ja, es gibt es auch inzwischen, Sie können Ingenieurstudium als duale Hochschule machen. Mhm. Ja.
Also wenn ich auf dieses Problem des Fachkräftemangels blicke, ne, dann erkläre ich mir das vor allem auch so, dass die jungen Leute gar nicht wissen, was sie in den jeweiligen Berufen erwarten würde.
Ja.
Also man müsste mal darüber nachdenken, wie man die früher miteinander in Kontakt bringt.
Ja.
Wenn Firmen zum Beispiel Schulen besuchen und da mal einen Vortrag halten, ist das bestimmt eine ganz wichtige Sache, aber es reicht bei Weitem nicht aus, weil die Schülerinnen und Schüler ganz individuelle Fragen haben und sich überhaupt nicht vorstellen können, dass sie zum Beispiel mit ihrem begrenzten Mathe-Talent Mechatroniker werden können oder sowas, ne? Und ich glaube, was wirklich helfen würde, wären Kontaktmöglichkeiten zwischen Schülerinnen und Schülern auf der einen Seite und Vertretern, die in den Betrieben arbeiten, auf der anderen Seite, die zum Beispiel in der Personalabteilung arbeiten oder die selber Auszubildende waren und die auch gerne darüber erzählen möchten, wie die betriebliche Praxis im Unternehmen läuft, worauf es ankommt und wie der Beruf im Prinzip funktioniert. Denn das wissen die Schüler nicht. Man muss ja sehen, wenn die Lehrer vor denen stehen, so ein Lehrer, der für Berufsorientierung zuständig ist, der hat ja im Zweifel nicht einen einzigen dieser Berufe jemals ausgeübt. Das heißt, der zieht sein Wissen aus irgendwelcher Literatur, aus irgendwelchen Unterlagen und weiß es selbst nicht so genau. Und das ist dieses, wissen Sie, diese Umwege über Leute, die vermuten, wie das wohl sein könnte, aber es nicht genau wissen, das ist wahrscheinlich zu wenig.
Herr Nihus, wir haben vorhin darüber gesprochen, wie kommt es an, wenn ein externer Lehrer vor Schülern steht. Ein externer Lehrer, der im Hauptberuf in einem Labor arbeitet oder in einer Schlosserei arbeitet oder irgendetwas in verantwortlicher Position macht, wenn der vor die Schüler tritt, der hat ein ganz anderes Standing als ein Lehrer. Hm. Und der ist auch in der Lage, Fragen der Schüler nach seinem Beruf wirklich hautnah zu beantworten.
Mhm.
Aktuell. Ja, das kann ein Lehrer nicht.
Mhm. Herr Dürfner, welche Sorgen haben Sie sich in Ihrem Leben gemacht, die sich später als unbegründet herausgestellt haben?
Keine großen.
Keine großen?
Nein, ich war immer ein optimistischer Mensch. Es ist mir zum Glück auch alles das, was ich erreichen wollte, erfüllt worden. Eine Grundvoraussetzung: stell deine Ziele nicht zu weit, nicht zu hoch. Da kommt wieder meine Erfahrung aus dem Sport. Man kann über harte Trainingsarbeit viel erreichen, aber man kann sich auch Ziele setzen, die von vornherein illusorisch sind.
Und nichts ist demotivierender als das.
Ja, richtig.
Ja.
Und das ist, gilt im Beruf genauso.
Ja. Ja, es geht mir beim Dauerlauf um die Alster schon so.
Ja.
Ja. Ja. Ich habe es eine Weile mal geschafft, während der Pandemie jeden Tag 10 Kilometer zu laufen, also ungefähr von hier aus einmal um die Alster und hierher wieder zurück. Und dann machte ich aus irgendwelchen Gründen mal ein paar Wochen Pause und dann ist mir das wirklich sehr schwer gefallen, wieder auf dieses alte Niveau zurückzukommen. Aber das ist ein mentales Problem, das ist kein körperliches Problem, sondern man müsste sozusagen so ein Mentaltraining machen.
Ja.
Also es kommen so viele Faktoren zusammen, wenn es darum geht, durchzuhalten und Ziele zu erreichen. Ja. Natürlich auch das Ziel an sich und die Frage, ob es realistisch ist.
Also gesunder Optimismus und keine übersteigerten Ziele.
Mhm.
Dann ist die Grundlage für ein glückliches Berufsleben eigentlich sicher.
Sie hätten sich aber auch ganz andere Ziele stecken können.
Ja.
Und hätten die auch erreicht, so wie ich sie hier erlebe und so wie Sie erzählen.
Dann wäre vielleicht das ein oder andere Ziel nicht erreicht und wer weiß, was dann ist.
Dann wären Sie unglücklich geworden vielleicht.
Ja.
Was würden Sie sagen, was ist überhaupt Glück?
Oh, sehr diffiziler Begriff.
Mhm.
Gerade wenn man in vielen Ländern tätig war, weiß man, dass Glück in Asien anders definiert wird wie in Südamerika, in Afrika wieder anders wie in Nordamerika oder in Europa.
Mhm. Und zwar?
Ja, angeblich sind die Finnen die glücklichsten Menschen.
Ja.
So. machen wir mal eine Reise nach Finnland. aber dummerweise fällt mir dann auf, dass in Finnland die Selbstmordrate besonders hoch ist.
Ist das so?
Ja, extrem. Im Vergleich zu den anderen europäischen Ländern ist die Selbstmordrate in Finnland sehr hoch. Hängt vielleicht mit der Tatsache zusammen, dass da viele Monate das Sonnenlicht fehlt.
Ja. Sie haben ja von Ländern erzählt, in denen regelmäßig der Strom ausfällt, wo die Leute vielleicht auch existenzielle Probleme haben und sich fragen, wie ernähre ich meine Familie in der nächsten Woche. Ja. Diese Menschen sind, glaube ich, näher am Glück, als wir das sind.
Ja.
Weil sie wissen, was Unglück ist.
Ja.
Glück ergibt sich ja vor allem auch aus der Kontrastierung zum Unglück.
Ja.
Wer weiß, was Unglück ist, der kann auch Dinge, die dann gut und wünschenswert laufen, sehr stark schätzen.
Ja.
Würden Sie sagen, dass Sie ein guter Vorgesetzter waren?
Nicht uneingeschränkt. Den idealen Vorgesetzten gibt es nicht. Der wird in der Presse immer dargestellt, aber die Wirklichkeit sieht eben anders aus. Es gibt die Tagesform. Es gibt unvorhergesehene Ereignisse, sowohl auf der Chefseite als auch auf der Mitarbeiterseite. Es gilt immer ein Abwägen. Es gilt immer ein Kompromiss finden. Und eines sollte man ganz gewiss nicht verinnerlichen, wenn man dann in den Genuss einer Abschiedsvorstellung in der Firma kommt, dann werden Lobesreden gehalten, Lobeshymnen gesungen. Das ist alles.
Sie schütteln den Kopf.
Ja, ich habe es bewusst vermieden. Mir wollte man nach 37 Jahren eine solche Feier zukommen lassen. Ich habe gesagt, Leute, mit mir nicht. Ich habe genügend Reden dieser Art gehört und die Realität auch miterlebt und das muss ich nicht mehr haben. Mhm. Ja, meine Denkweise war schon, ich scheide hier aus mit meinen knapp 64 Jahren und ich starte nochmal durch und das war der SES.
Mhm.
Und dann brauche ich sowas nicht. Und beim SES habe ich ganz andere Dankbarkeitsbezeugungen bekommen, die viel realer waren, die festgemacht waren an Haut, an Erlebnissen, die gerade mal so zurücklagen. Ne?
Mm-hmm.
Und wer will sich schon anmaßen, als Vorgesetzter, wenn ein Mitarbeiter nach 37,5 Jahren in Ruhestand schickt, der kennt den doch gar nicht. Der kennt einen Abschnitt seines Arbeitslebens, aber nicht, wie er angefangen hat, was er in der Mitte geleistet hat.
Ja. Die ganze Entwicklung, ja, das ist natürlich auch eine extrem lange Phase. 37 Jahre, das gibt's heute, glaube ich, gar nicht mehr. Ne? Also im Durchschnitt verbringen in Deutschland die Leute so circa 7 Jahre, glaube ich, im Unternehmen. Ja. Das ist der Durchschnitt. Und wenn ich diese Frage zum Beispiel meinen Studierenden stelle, was glaubt ihr, wie lange bleiben die Leute im Unternehmen? Dann sagen die ja so 2-3 Jahre vielleicht. Ja. Also 37 Jahre, das gibt's heute kaum noch, glaube ich.
Daraus resultiert auch eine ganz andere Denke. Das habe ich in meinem Berufsleben erfahren. Bei Unilever ist es üblich, dass die Mitarbeiter, die Verantwortung tragen, alle 2-3 Jahre ausgewechselt werden. Die gehen dann irgendwo ins Ausland. Die haben eine Denke, sie müssen kurzfristig Erfolge generieren.
Mhm.
Und die, die langfristig da bleiben, die dürfen die ganzen Mist ausbaden. Das ist bösartig gesagt, aber es ist so. Ja? Da wird etwas produziert, da wird etwas vorgestellt und es wird dargestellt, wunderbar, alles rund, alles schön, alles schillernd, alles glänzend. Aber wenn es dann im Markt eingeführt ist und die Anwender Probleme haben, dann ist derjenige, der das erfunden hat oder in den Markt gebracht hat, der ist schon weg.
Der
gibt es
nicht
mehr, ja.
Mhm.
Also das ist eine ganz andere Denke. Der Anwender, der es nachher das Produkt in die Praxis führen soll, der ist dank der Kurzfristigkeit überfordert. Der hat keine Möglichkeiten mehr, nachzufragen oder denjenigen zu fragen, was hast du denn für Gedanken gehabt, als du dieses Produkt entwickelt hast? Wo sind Variationsmöglichkeiten? Wie kann der Kunde damit arbeiten?
Weil das nicht mehr seine Aufgabe ist und Sie sagten, der ist irgendwo in einem anderen
Land.
In einem anderen Land.
Und das ist in den Konzernen eine quasi ein Standard. Ja.
Also man könnte sagen, wenn ich es richtig verstehe, es geht um den Betrachtungshorizont. Ja. Der Betrachtungshorizont im Konzern ist sehr kurz, schnell Erfolge. Und in dem typischen mittelständischen Unternehmen sind die Betrachtungshorizonte viel länger. Ja. Auch die Verantwortung für die eigene Entscheidung.
Auch Inhaber geführt. Ein Inhaber einer Firma, der hat einen ganz anderen Gedanken
Absolut.
Wie ein Konzernlenker.
Absolut, der denkt in Generationen.
Ja.
Der fragt sich, wie ist es eigentlich mit unserem Unternehmen in 30 Jahren?
Ja. Da haben wir auch wieder das Problem Nachwuchs. Ein Firmeninhaber hat Familie. Und dann ist er schon programmiert darauf, wie erreiche ich es, dass eine oder das Kind, mein Kind, den Betrieb übernimmt.
Mhm. Ja? Mhm. Und das war nicht zu überwinden, dieser Clash der Kulturen.
Ja, ein Konzern ist in dem Sinn nur an Geschäftsergebnissen interessiert. Die wiederum müssen stimmen, damit die Shareholder am Jahresende oder wann immer Hauptversammlung ist, zufrieden nach Hause gehen.
Man konnte nicht miteinander reden und sich wechselseitig erklären, wie man die Welt so sieht, dass die Betrachtungshorizonte eben verschieden sind. Es gab keinen Kompromiss.
Die Sichtweisen sind unterschiedlich.
Die Sichtweisen sind so unterschiedlich, dass sie nicht zu überwinden sind.
Ein schwäbischer Handwerksbetrieb, ich sage das jetzt mal so überspitzt, der hat seinen festen Kundenstamm, der kennt seine Kunden, der weiß, wenn er dieses oder jenes tut, das hat die Folgewirkung.
Mhm.
Und ein Konzern, der denkt in ganz anderen Dimensionen, den interessiert den Einzelnen gar nicht. Der will die Masse glücklich machen und der gibt viel Geld aus für Marketing und stellt dann fest, aha, es hat funktioniert oder es hat nicht funktioniert und dann wird das Produkt vom Markt genommen. Das kann sich ein normaler Handwerksbetrieb gar nicht leisten.
Das heißt, als Sie dort mit übernommen worden sind und sich bei Unilever wiederfanden, hat sich auch Ihre betriebliche Realität, Ihr Leben als Angestellter total verändert.
Ja, das hat schon ganz einfache Gründe. Wir haben vorher miteinander Schwäbisch gesprochen und dann wurde es plötzlich Englisch. Ja.
Naja gut, das haben Sie gut hinbekommen.
Aber es gab eine ganze Menge Leute, die damit ein Problem hatten. Ja. Das, was dort angepriesen wurde, als wir eingetreten sind in den Konzern, hat sich nicht als wahr herausgestellt. Sie können eine noch so intakte Arbeitsgemeinschaft haben. Sie können zweistellige Umsatzrenditen abliefern. Wenn das nicht mehr in das Geschäftsmodell dieses Konzerns passt, sind sie plötzlich out.
Sie sind wertlos geworden für den Konzern.
Ja.
Und das gibt man ihnen auch zu spüren.
Ja, und derjenige, der dann die Eigentumsanteile besitzt, versucht in dem Moment einen Partner zu finden, einen Geschäftspartner zu finden, der das noch für möglichst viel Geld übernimmt.
Mhm.
Diese Konzerndenke passt nicht zu der Arbeitsweise, wie dieses schwäbische Familienunternehmen viele Jahre erfolgreich im Markt war.
Mhm.
Das hat positive Seiten, hat auch negative Seiten.
Mhm.
Was bei Unilever wirklich gut ist, ist die Altersversorgung. Die langjährigen Unilever-Mitarbeiter sind im Alter abgesichert, man könnte fast sagen, wie ein Beamter.
Mhm. Und wenn Sie nach all dem, was Sie so erlebt haben, im In- und Ausland, auch das Erlebnis sozusagen gekauft zu werden von einem großen Konzern und so weiter, wenn Sie das alles mal sich vergegenwärtigen, welche Lebensweisheit, welchen Rat würden Sie an zum Beispiel Berufseinsteiger geben wollen?
Offen zu bleiben, sich permanent weiterzubilden, Chancen suchen und diese Chancen zu nutzen. Ziele nicht zu hoch stecken, die Ziele erreichen und aus dem Erreichen des Ziels Motivation schöpfen für das nächste Ziel.
Mhm. Und wenn ich Ihnen so richtig zugehört habe, würde ich auch sagen, fleißig sein. Ne? Denn Sie haben erzählt, wie viele Stunden Sie gearbeitet haben.
Das lernt man als oder habe ich als Bäckerlehrling schon sehr früh gelernt, was Fleiß ist. Ja.
Mhm. Und danach hat Sie auch nichts mehr geschockt.
Nein. Wie gesagt, mein Vater, selbst Handwerksmeister, Inhaber eines Betriebes, der hat in solchen Fällen, wenn ich nach Hause kam, war hundemüde und mich beklagt hat, gesagt, Lehrjahre sind keine Herrenjahre.
Mhm.
Und das ist mir geblieben bis zum Schluss. Ja.
Die Frage ist nur, ob man heute, also mit heutigen Auszubildenden, ob man da landen kann, wenn man so spricht.
Ja.
Mir fällt da gerade eine Geschichte ein, dass junge Leute, die eine duale Berufsausbildung machen, sich genau darüber beklagen, dass sie sowas hören.
Ja.
Und dass eben ältere Leute kaum in der Lage seien, sich einer neuen Perspektive anzupassen.
Ja, das ist richtig. Also die Vorzeichen in der heutigen Zeit sind andere,
mhm.
zugegeben. aber die Grundeinstellung aus der Situation das Beste machen und dieses Gespür zu haben, was kann ich da draus machen, das sollte einem nie verloren gehen. Mhm. Wenn Sie vorhin fragten, waren Sie gute Vorgesetzte? Ich war stolz auf meine Truppe. Die haben manchmal Erstaunliches geleistet, als wir den Umstieg gemacht haben von der analogen Arbeit zur digitalen Arbeit, die Messgeräte verbunden. Glauben Sie mir, das hat nicht auf Anhieb geklappt. Mhm. Da gab es immer wieder mal Störungen.
Das glaube ich sofort.
Wir hatten in dem Gebäude einen Aufzug. Und wenn dieser Aufzug, da stand vor ein Schild drin, maximale Belastung, 4 Personen. Und dann wurden manchmal 4 Personen und noch irgendwelche Lasten da hineingeschoben. Und wenn der ansprang, dann gab es einen Spannungsabfall. Und das hat bei uns dazu geführt, dass der Rechner sich verabschiedet hat. Da waren unsere Daten weg, es gab ja keinen Speicher.
Durfte man nur noch über die Treppe gehen.
Ja, also das sind alles Erlebnisse, die waren unerfreulich, aber man muss aus Fehlern lernen. Wir haben dann einen Spannungskonstanthalter gekauft und haben den davor geschaltet und waren das problemlos. Mhm. Ja. Das ist die Fähigkeit, anderen zu helfen, will auch gelernt sein. Mhm. Das fängt bei ganz einfachen Dingen an. Im Beruf zu helfen, heißt nicht immer, den einfachsten Weg zu gehen. Man muss auch mal dem Gegenüber die Möglichkeit geben, einen Fehler zu machen und aus dem Fehler zu lernen. Man muss darauf achten, dass der Fehler keine üblen Folgen hat. Aber manche Dinge muss man auch erfahren. Beispielsweise habe ich im Unterricht die Erfahrung ja angewendet. Kein Bäcker kommt freiwillig auf die Idee, den Salzgehalt in einer Rezeptur um das Doppelte oder das Dreifache zu erhöhen. Warum? Weil er seine Ware nicht verkaufen kann. Aber um ihm zu zeigen, wie das Salz im Teig wirkt, muss man das einmal machen. Mhm. Und das kann man nicht intellektuell sagen. Wenn du da mehr Salz reintust, dann passiert das und das, mhm, und das und das. Das muss er selbst erleben. Das muss er mit, mhm, den Fingern begreifen und dann im Kopf muss entstehen, aha, Moment, das ist so und so. Ja? Mhm.
Aber was ich daraus höre, ist, dass Sie ein Vorgesetzter waren, der auch Handlungsspielräume eingeräumt hat, ja, der Leute hat ausprobieren lassen.
Ja. Ja.
Und offenbar gab es in dem Unternehmen auch dann sowas wie eine Fehlerkultur und die Menschen mussten keine große Angst haben, einen Fehler zu machen. Ihnen wurde dann nicht der Kopf abgerissen, sondern sie haben dann daraus lernen können.
Also wir haben, das ist ein ganz großer Vorteil von diesem Unternehmen, in dem ich da gearbeitet habe. Wir haben Berater eingestellt, die aus Japan kamen, die eine Prozessoptimierung zum Ziel hatten. Dieser Berater war hauptsächlich bei Toyota in Lohn und Brot und hat aber auch europäische Firmen beraten. Und der hat jeden einzelnen Arbeitsschritt genau untersucht mit den dafür zuständigen Mitarbeitern. Der Arbeitsschritt oder die ganze Arbeit wurde zerlegt in einzelne Arbeitsschritte. Man hat jeden Arbeitsschritt untersucht und hat dann überlegt, was kann ich optimieren? Mhm. Und dabei entstehen Erkenntnisgewinne, Geistesblitze. Und diese Geistesblitze wurden dann auch finanziell noch prämiert. Und das wiederum hat dann wieder dazu geführt, dass man den Fehlern viel offener gegenüberstand. Ja, man hat einen Fehler zugegeben, man hat den Fehler auch beschrieben und hat dann auch noch zusätzlich eine Belohnung bekommen. Mhm. Also das war eine ganz lehrreiche Sache.
Ja.
Da denke ich heute noch dran, wenn ich so Ungereimtheiten erlebe im Rentnerdasein, wenn man viel verreist, nutzt man auch die Bahn. Da gibt es viele Fehler.
Gibt viele Möglichkeiten, was zu verbessern und Belohnungen auszusprechen, sagen Sie.
Ja. Also es ist nur ein Beispiel. Es gibt eine ganze Reihe Unternehmen, da hapert es hinten vorne und da werden dann so allgemeine Ausreden benutzt und da bin ich dann kein Freund davon. Mhm. Jeder Fehler birgt in sich eine Chance, es beim nächsten Mal besser zu machen. Und diese Erkenntnis, die muss reifen.
Ja, und deswegen sind Fehler so wichtig.
Ja.
Weil wir davon lernen können.
Ja. Und das ist leider in der Zeit, als ich meine Handwerkslehren gemacht habe, keine weit verbreitete Erkenntnis gewesen. Man hat es tagtäglich so gemacht und man hat auch immer einen ganzen Stapel Ausreden gehabt, warum das diesmal nicht funktioniert hat. Mhm. Ja. Da gibt es ja dieses schöne Sprichwort, Backen und Brauen gelingt nicht immer. Mhm. Ja, warum? Weil es nicht immer gelingt. Ja.